Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde da draußen an den Kopfhörern. Hier ist wieder euer Mr. Futsal-Podcast mit mir, Dai Weimar, euer Futsal-Economist heute wieder hier. Und auf der anderen Seite Sebastian Rauch. Und hi Sebastian erstmal und ja, ein schnelles Hi, denn wir hatten den letzten Podcast ja erst am Freitag. Warum sind wir jetzt so schnell?
Herr Daniel, wir müssen gucken, wann wir die Zeit haben. Ganz schnell nutzen, wenn wir montagabends oder dienstags Zeit haben, dann sofort ausnutzen, Podcast machen. Ja, erstmal hallo Daniel, hallo zusammen. Ja, und ja, war ja ein schöner erster Spieltag. Den könnten wir heute auch wunderbar reflektieren und analysieren, würde ich sagen.
Genau, vieles ja auch sonst nicht in den letzten drei Tagen passiert, aber das stimmt. Da haben wir natürlich jetzt schöne Zeit. Vielleicht schaue ich auf meine Liste kurz, was ich für Themen habe, die nichts mit der Bundesliga zu tun haben. Dann kann man die schon abfrühstücken. Einmal ist mir erstmal durch die Lappen gegangen. Und zwar läuft in Asien die südostasische Champions League, AFF Futsal Cup. Habe ich jetzt gelesen, zufällig bei Futsal Focus oder so war das. Ich muss erstmal nachschauen, was die AFF ist. Und das ist eben diese südostasische Föderation, Verband. Und okay, dort läuft so eine Meisterschaft. Und nach deiner Reaktion zu urteilen, war dir das auch neu?
Ja, war mir neu. Ich habe jetzt am Wochenende auch noch ein bisschen die U19-EM verfolgt. Aber das habe ich jetzt nicht verfolgt, muss ich ehrlich sagen.
Und ich finde das ganz interessant, denn neben den bekannten Vertretern aus Thailand, also die Namen sagen mir gar nichts, hier Hoyung Takam aus Thailand, und auch Indonesien natürlich eine große Futsalnation, Vietnam große Futsalnation, Malaysia jeweils mit einem Vertreter. Und dann wird es schon sehr exotisch. Osttimor ist dabei mit Ramelau und Brunei mit Pervira und Kambodscha sogar. Also es ist Wahnsinn. Ich finde, die asiatischen Länder überraschen mich immer wieder mit Futsallieber, mit Liebereien, die einem gar nicht so bewusst ist, dass es in diesen Ländern auch schon weit verbreitet ist.
Alter Daniel, das glaubt man kaum, aber in meiner Zeit in Indien kann ich dir eins sagen, da hast du einfach in jedem Dorf hast du irgendwo eine Futsal-Ecke, wo Futsal gezockt wird und auch nach Futsal-Regeln. Das finde ich so krass. Da, wo ich dann häufiger bin oder war, da gibt es sogar einen Futsal-Verein und da habe ich sogar mitgezockt. Und also Futsal ist sogar in Indien. Und ich denke sogar, dass es dort von, ja gut, Indien hat eine größere Bevölkerung, aber ich würde auch sagen, proportional von mehr Leuten gespielt wird als in Deutschland. Also von daher, Asien hat eine Futsal-Affinität. Ich glaube, wir sind nur zu weit weg.
Tatsächlich. Und vielleicht ist es auch unterschwellig, dieser Vergleich mit dem Fußball, wo eben diese Verbände relativ zu einem deutschen Verband, zu einem europäischen Fußball ganz weit weg sind und überhaupt nicht auftauchen. Osttimor, ich wüsste noch nicht mal, dass mir das im Fußball begegnet ist, Osttimor. Und das ist vielleicht auch...
Bei Mortal Kombat ist mir das begegnet. Mit Jean-Claude Van Damme, glaube ich. Oder nee, war das? Wie hieß der Film nochmal? Oh Gott, der so wie Mortal Kombat, wie hieß
Dragon's
der
Dragon's Board oder so?
Ja, irgendwie
meinst du nicht
sowas.
Das mit dieser Kickbox-Film?
Ich weiß nicht mehr, wo er da auf so einer geheimen Insel kämpfen muss. Oh, 90er Jahre. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber geiler Film. Da musste er gegen jemanden aus Osttimor, glaube ich, kämpfen. Genau. Mhm. Aber ja, okay.
Das dazu.
Weiter geht's.
Von deinen Sportfilmen aus den 80ern. Ja, und das war's.
90er.
Das war's an 90er. Übrigens, ich habe letztens einen Podcast gehört über Fußballfilme oder Sportfilme. Genau, es waren Sportfilme. Und dann wurde auch wieder Coach Carter einfach so oft genannt. Und ich liebe diesen Film ja. Man könnte das doch auch gerne mal mit Futsal machen. So ein Coach Carter-Film.
Ist es nicht Coach Carter mit Dead Runs?
Kann man sich nicht einen deutschen Futsalverein der Vergangenheit nehmen? Holzpfosten, Schwerte? Vom Thekenclub hin zur 2000-Mann-Finale in Hagen. Das wird auch so eine geile Road werden. Da kommt ja auch ein Coach Carter. Irgendjemand verkörpert den. Ja, stark.
Daniel Otto oder Nils Klems verkörpern dann Coach Carter. Und dann die Dead Runs bei Holzpfosten waren dann wahrscheinlich eher von einem Meter Maß zum nächsten Biermaß. Da irgendwie Biermeter. Ja, aber was wollte ich sagen? Ja, Coach Carter, ich erinnere mich gerade. Ich kenne mich, diese Dead Runs kann ich mir erinnern, dass sie zur Strafe hatte, da die Leute immer hin und her gejagt. Ja, Coach Carter. Pädagogisch wertvoller Film.
Mir fällt ein, leider habe ich den Link jetzt gar nicht gesucht, der Futsal-Anime ist online. Wir hatten vor 50 Folgen, ist schon länger her, hatten wir über einen Futsal-Anime gesprochen. Jetzt müsste ich unsere Historie durchgehen, hier mal bei WhatsApp parallel, wo ich das bei uns reingepostet habe. Und jedenfalls gibt es eine Plattform, da ist dieser Futsal-Anime online und man kann den sich kostenlos anschauen. Ich habe noch keine Zeit gehabt, reinzuschauen, auch vergessen, ehrlich gesagt, wieder. Ich habe am Anfang nur sehr viele Grasfelder gesehen, also Futsal-Grasfelder. Guck mal nach, weißt du noch, wie der hieß, der Futsal-Anime?
Futsal-Boys.
Futsal-Boys, richtig. Hast du noch die Webseite, wo das jetzt kam? Das war nämlich auch der Hinweis eines Zuhörers, der mich, glaube ich, da erreicht hat mit dem Link. Ja, ich vergesse nicht. Hätte ich mal vorbereitet.
Sollten wir raussuchen nochmal und dann verlinken.
Ja. Ich verlinke das unten im Video, genau. Wenn ich das finde, mach mal. Muss ich schauen, können wir berichten. Ja.
Ja.
Schön. Und als letzte News oder Stichpunkt auf meinem Zettel, es gab eine kleine Kritik an uns. Ja, wir würden immer in der Wahrnehmung irgendwie, also gerade die Hallenatmosphäre und sowas, oftmals verzerrt wahrnehmen und das viel besser und das ist gar nicht so, wie ihr das wahrnehmt. Und da muss ich einfach, das wollte ich mal aufnehmen und an alle da draußen, also wir sind neutral und wenn wir hier sagen, hey, für uns kommt die Stimmung nicht rüber eines Teams, eines Heimteams, dann kommt das nicht rüber. Das heißt, man kann sich ja darüber aufregen, dass wir das nicht so wahrnehmen wie in der Halle oder wie das Heimteam, aber dann sollte man sich eher die Frage stellen, warum nehmen denn die Jungs von Mr. Futsal das so wahr? Was können wir denn ändern, dass die Stimmung aus der Halle auch richtig im Stream rüberkommt? Zum Beispiel das Gästeteam einfach auf die Kameraseite setzen und sich selber nur ins Kamerabild. Beispiel. Also das wollte ich nochmal sagen, dass wir hier total neutral sind und wenn wir sagen, die Stimmung kommt für uns rüber, kommt die Stimmung so rüber. Da kann man 20 Argumente sagen, wir haben Trompeter und Trommler. Ja, aber kommt dann für mich nicht rüber. Ich kann nichts dafür, dass es für mich nicht rüberkommt.
Ja, es ist ja auch so, wir nehmen das ja dann meistens, weil wir ja nicht in jeder Halle direkt vor Ort sind. Wir nehmen es ja über die Highlights oder über einen Stream wahr. Und da muss man einfach sagen, dass das sicherlich auch dieser Filter sein kann, ne? Dass du diesen entsprechenden medialen Videofilter hast, dass du einfach das vielleicht nicht über den Sound richtig mitkriegst, vielleicht ist auch die Mikrofontechnik schlecht, aber insgesamt, wenn wir da was zu sagen, wie du schon sagst, dann ist das einfach eine neutrale Einschätzung, ja. Natürlich müssen wir auch äußern, was wir denn auch als Stimmung hier wirklich auch wahrnehmen würden. Da haben wir aber auch etliche Beispiele aufgezeigt, beispielsweise Hohenstein letzte Saison. Das war das traumhaft von der Stimmung, das, was wir auch mitbekommen haben über die bewegten Bilder. Und ja, sorry, das ist dann das Maß, an dem man sich messen müsste, um eine richtig geile Stimmung zu haben. Und das ist dann über die Videobilder nicht rübergekommen. So ist es dann. Und es kann auch sein, dass jemand das subjektiv dann vor Ort halt anders wahrnimmt. Und das kann auch sein. Das ist völlig in Ordnung. Wir nehmen das alle unterschiedlich wahr und deswegen sollte man uns hier jetzt auch nicht als allgemeingültige Rückmeldung geben, sondern wir versuchen es normal objektiv wahrzunehmen über die Bilder und Videos, die wir haben. Und das machen wir. Fertig.
Auf der anderen Seite sind wir ja auch immer ein Gradmesser, wie Externe das Event wahrnehmen. Ich musste das auch im Castello lernen, dass wir uns super Gedanken gemacht haben über Buffet und Kinder und dann kommt irgendwie Kritik, ich weiß nicht, Lichtverhältnisse oder irgendwas war das, wo man sich auch denkt, boah, Junge. Und dann, aber eigentlich haben wir dann Gedanken gemacht, okay, anscheinend ist das, was wir bieten, ist denen gar nicht so wichtig, den Zuschauern. Das ist also ein ganz wichtiges Feedback, wenn du ungefiltert das Feedback bekommst, was eben nicht gebiased ist, weil jemand in die Halle kommt, der den Verein nicht leiden kann und dann so ein,
ja,
dann irgendwie genau. So eine Unref oder so eine, ja, so eine wirklich boshaftige, wie man es auch nennen will, Wertung abgibt, sondern wenn es unreflektiert ist und ehrlich und jemand sagt, ey, ist mir doch egal, ob ihr da jetzt so ein riesen Buffet oder so ein schönes, was weiß ich, aufgebaut habt, Nichtverhältnisse sind schlecht, okay, dann muss man sich überlegen, ob das, was man selber denkt, was für die anderen wichtig ist, ist vielleicht doch nicht so wichtig. Denn man selber kennt die Halle, man ist immer in der Halle, man bereitet die Halle vor und jemand als Besucher kommt da rein, sieht davon erstmal gar nichts. Ja, der nimmt eigentlich nur das wahr, was ihm unmittelbar in seinen 5 Metern um sich herum
Ja, und was er
befindet.
sich auch als Erwartung gibt, ne? Das
Ja.
auch. Also, wenn der jetzt dahin geht wegen dem Spiel und so weiter, dann fokussiert er sich auf andere Dinge, ne? Du hast dann auch eine breit gefächerte Erwartung dann oder besser gesagt auch eine Angebotsstruktur, die du einfach hast. Und das ist dann so, der eine nimmt davon vielleicht 10% wahr und andere konzentrieren sich umso mehr drauf. Also, ich finde, sowas muss man halt immer recht differenziert betrachten. Und von daher ist jedes Feedback wichtig, weil berücksichtigt man es, hat man ein möglichst vollumfängliches Wahrnehmungsfeld. So, und wir sind ja auch nur eine der Wahrnehmungen, aber ich denke schon, weil wir uns ja auch bewusst, auch analytisch mit den Bildern und Videos und so weiter zum Beispiel hier für uns dann auch damit auseinandersetzen, auch in der Hinsicht vielleicht hier und da auch schon mal ein bisschen was gehört haben aus fachlicher Sicht, was man da machen kann und so. Ich glaube, dass wir schon uns bemühen, eine möglichst objektive Sicht, aber auch eine kritische Sicht einzunehmen. Also wir setzen ja auch manchmal den Nadelstich. So ist das nicht, ne? In Hohenstein haben wir auch gesagt, super Stimmung, aber die Halle ist von Lichtverhältnissen einfach beschissen gewesen teilweise. So, das haben wir auch schon kritisiert. Also wir sehen natürlich das Kritische, aber gleichzeitig muss man auch sagen, wenn es geil ist, wenn bestimmte Sachen geil ist, dann nennen wir das auch, ne? Also von daher, ja, wir versuchen unser Bestes, aber es ist halt auch nur das, was wir mit unseren, ja, Augen und Ohren wahrnehmen können. So ist es eben. Ne? Und dann freuen wir uns über Feedback. Aber keine Sorge, wir machen hier kein subjektives Zeug. Also ich vielleicht in Düsseldorf, ne? Ich kriege dann ja da meine Kritik in Düsseldorf gerne
Ja, nee, alles gut. Also ich finde es auch gut, wenn man das an uns ranträgt. Wir sind neutral, wenn wir sagen, wie wir es wahrnehmen und dann
Genau.
kann man da selber seinen Mehrwert daraus ziehen. Und damit wäre ich fertig mit meinem kleinen Zettel und wir haben richtig viel Zeit, über die
Ja.
Spiele zu sprechen. Ich muss
Hast du
aber
den?
sagen, dass ich die Spiele ja eben auch erst im Schnelldurchlauf geschaut habe. MCA habe ich noch gar nicht, aber hier konnte ich ja jetzt gar nicht jetzt schauen aufgrund der Zeit. Aber ich denke, nach der langen Wartezeit ist doch jede Berichterstattung besser als gar keine. Und ja, das ist halt jetzt das neue Leben der Mr. Futsal Crew.
Ja. Haben wir denn weiter Bundesliga Einspieler? Haben wir sowas noch? Bundesliga.
Ach so, ja. Ah, die muss ich raussuchen, habe ich vergessen, stimmt.
Egal.
Oh, nicht mal
Das
die Einspieler,
nicht
finde ich.
schlimm. Nicht
Siehst
schlimm. Wir haben
du?
noch einen zweiten Spieltag, wo wir starten können.
Ach ja, Bundesliga,
Alles
oh
gut.
je.
Wir sind
Ja, ich.
auch noch langsam heute. Wir sind heute noch ein bisschen langsamer. Ne?
Das habe ich
Gut.
tatsächlich wieder. Haben wir das auch in den letzten Folgen? Kann das sein, dass wir das unter den Tisch fallen
Ja,
lassen?
also auf jeden Fall habe ich das gut in Erinnerung, dass wir es regelmäßig genutzt haben. Ne?
Ja, okay. Warte, hier habe ich das doch. Nee. Mauer errichten, das war auch nicht schlecht.
Mauer errichten ist echt geil.
Das brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Aber nee, tatsächlich finde ich das jetzt gerade nicht.
Nicht dramatisch.
Ach Mann, ich wollte das doch. Doch hier, oh je, Bundesliga. Ich habe es auch noch so benannt.
Ja, dann auf geht's.
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Der Klassiker. Und
Der Klassiker.
da sind wir bei den Sorgen. Und du sagst, mit was wir beginnen.
Mit Sorge, ja, Daniel, wie gewohnt gehen wir chronologisch vor, ne? Die Saisoneröffnung war ja entgegen der DFB-Medien nicht der gepriesene Topspieltag, nicht das gepriesene Topspiel zwischen dem SFC, Stuttgart FC und Weilendorf am Sonntagabend. Das war ja das letzte Spiel, also nicht gerade die Saisoneröffnung des ersten Spieltages, sondern die Saisoneröffnung hat am Samstag stattgefunden, ab 18:30 Uhr zwischen dem MCR Futsal Club Bielefeld und dem Aufsteiger, dem FC St. Pauli Futsal. Erster Punkt, der mir aufgefallen ist, als ich habe das Spiel auch dann nochmal ganz gesehen, aber als ich mir die Highlights angeschaut habe, habe ich gesehen, da steht gar nicht FC St. Pauli Futsal, da steht irgendwie FC SP Futsal. Da denke ich so, okay, warum schreibt man da nicht einfach St. Pauli aus? Ich denke, das würde für mehr Reichweite sorgen. Ja? Wie siehst du das, wenn du so siehst, FCSP Futsal bei DFB TV? Wäre das nicht aus deiner Sicht auch besser, da vielleicht den Namen St. Pauli zu nutzen?
Definitiv, markentechnisch haben wir uns ja alle gefreut,
Ja.
dass wir unter diesem Schirm oder diesen Halo-Effekt jetzt mitbenutzen können, St. Pauli, ob das nun St. ausgeschrieben oder wie der Fußballclub ST Punkt. Man muss ja nochmal erwähnen, die Futsaler
Ja.
dürfen sich nicht so nennen wie
Genau.
die Fußballer der zweiten Liga. Es muss also eine Differenzierung stattfinden. Das ist geschehen durch das St. Pauli ausgeschrieben und auch mit Futsal. Vielleicht muss man auch diese Abkürzung, FCP, wie auch immer, nehmen. Kann mir nicht vorstellen, weil
Ja, nee,
in der Tabelle.
bei
Genau.
fußball.de steht FC St. Pauli, aber dann hätten sie es doch auch bei DFB TV nutzen können. Also,
Ja,
schade.
bin ich bei dir. Dann hätte man vielleicht den einen oder anderen Fan vom FC St. Pauli Fußball vielleicht auch weiterhin gewinnen können. Naja, es geht ja, die Jungs sind ja erst neu dabei und auch das DFB-Net-Team muss sich hier erstmal, ja, da umstellen.
Ja, gut, aber es gab vor dem Spiel noch eine ganz, ganz wichtige Neuigkeit, die wir am vergangenen Freitag vergessen haben, beziehungsweise wir haben ja am Donnerstag aufgezeichnet. Nee, Freitag, egal, unabhängig davon, gab es eine Neuigkeit, die wir nicht genannt haben, und zwar, dass der MCH neben Suat Ak, ein sehr, sehr wichtiger Spieler, auch Robert Ljubic abgeben musste. Und zwar ist Robert Ljubic zum Stuttgarter FC gewechselt, also zum SFC nach Stuttgart. Und das ist für mich, ich sag mal, der verkappte Transfer des Sommers innerhalb der Bundesliga. Denn einerseits ist Ljubic für mich der beste Spieler des MCHs gewesen der letzten Saison. Das sieht man auch statistisch. Mit ihm wenigste Tore kassiert und gleichzeitig die meisten Tore geschossen, statistisch gesehen. Also, das muss man auch erstmal sagen. Diesen Impact, den er beim NCA hat, als Fixo, grandios. Und man hat es auch dann im Spiel gegen Weilendorf gesehen, was der für mega Maschine ist. Ja, und der hat dem NCA gefehlt. Der ist dann tatsächlich sehr kurzfristig, ich glaube, noch in der Woche vor dem ersten Spiel nach Stuttgart gewechselt. Da hat Stuttgart seine Balkan-Connections spielen lassen, weil er da auch viele Bekannte hatte. Ja, gut, das hat den MCH nochmal zusätzlich geschwächt. Und da muss man sagen, ja, der Kader des MCH war relativ dünne, das heißt viele neue. Also ich habe mal geschaut, eins, zwei, drei oder vier neue sogar im Kader. Und dann hast du noch zwei weitere Leistungsträger verletzt gehabt. Einerseits Furkan Aas und Martic, der nicht spielen konnte schlussendlich. Das sind nochmal zwei Kaliber, die dir fehlten. Und dann habe ich auch gedacht, okay, vor dem Spiel, ui, ui, ui. Aber, und jetzt muss ich eins sagen, St. Pauli mit bekannten Kader aus der letzten Saison, mit dem die auch die Relegation gespielt haben. Es war ein recht offenes Spiel. Der MCH sogar mit leichten Vorteilen, wenn man den gesamten Spielanteil anschaut, aber St. Pauli immer wieder gefährlich, weil sie sehr, sehr gute Individualisten haben und sind auch dann mit einem Doppelschlag 2 zu 0 in Führung gegangen. Da muss man einfach sagen, das haben die sehr gut ausgespielt, beziehungsweise die Fehler des MCH genutzt. Der MCH mit vielen individuellen Fehlern im Spielaufbau, man hat den Spielern angemerkt, vor allem den jungen Spielern, dass sie da noch ein bisschen nervös sind. Das ist ganz normal am ersten Spieltag, vielleicht oder mit beim ersten Bundesligaspiel. Aber ich finde es gut, dass die Jungs da auf die Jugend setzen, beziehungsweise naja, haben auch keine andere Möglichkeit. Ich habe Gerüchte gehört, dass noch zwei sehr starke Spieler verpflichtet werden, ja, die den Bundesliga-Kader erweitern sollen, die aus dem
Okay.
Ausland kommen. Ich darf da aber nichts weiteres zu sagen. Und wenn dann die weiteren zwei Spieler wieder zurückkommen, Furkan Aas und Vido Martic, ich glaube, dann sind sie auch konkurrenzfähig. In diesem Spiel, muss man sagen, hat der Aufsteiger St.
Ricardinho
Pauli. Was? Ja, ne.
und Kardinal.
Das wäre geil. Ricardinho sollte ja nach Stuttgart, haben wir gesagt. Aber da kam ja nichts. Aber Stuttgart setzt ja auf Jugend, ne? Kommen wir gleich noch drauf. Aber gut, man muss sagen, auch der FC St. Pauli hat diese Fehler eiskalt ausgenutzt, ne? Hat drauf gelauert, hat das gut ausgespielt. Die ersten beiden Tore sehr gut. Und dann kommt der MCH ran. Und dann finde ich, eins der entscheidenden Tore war das 3 zu 1 für den FC St. Pauli. Auch da wieder im Aufbauspiel einen Fehler gemacht. Und da muss ich sagen, in diesem Moment hätte Pacheco, und der hat leider kein gutes Spiel gemacht, ich glaube auch, und das ist jetzt eine Kritik, mit einem guten Pacheco oder mit einem Pacheco in Höchstform der letzten Saison hätte man dieses Spiel nicht verloren. Aber hier in dem Moment vor dem 3-1 bleibt Pacheco wie der Uhu-Kleber, wie damals Wawrek, da war er der Uhu-Kleber Pacheco. Leider viel zu lange auf der Linie, kommt nicht raus, kann nichts verkürzen, Technik nicht gut. Und dann kommt das 3-1 und das fand ich, war der sportliche Genickbruch für dieses Spiel. Für mich gab es noch eine weitere entscheidende Szene. Sowieso, das kann ich auch mal allgemein sagen, ich fand die Schiedsrichterleistung insgesamt am Spieltag, das, was ich gesehen habe, nicht besonders gut. In diesem Spiel gab es auch eine Szene, und zwar die rote Karte für Kadir Şentürk, der hier eine Notbremse macht gegen Jeremejeff. Allerdings, und das kann man sich im Video wunderbar anschauen und mal ranzoomen, einerseits eindeutig den Ball spielt. Und ich dachte mir schon, dass sowas vielleicht im Fußball niemals erstmal als rote Karte gewertet wird. Natürlich letzter Mann vorm Tor, aber im Futsal haben wir auch gesagt, wenn der Torwart nicht außerhalb des Sechsers ist, dann ist eigentlich die Regelung, dass auch 1 gegen 1 gegen den Torwart hier jetzt nicht eine hundertprozentige Torchance darstellt. Deswegen finde ich die rote Karte hier, ist wahrscheinlich wegen des Einsteigens gegeben, aber da er den Ball spielt, finde ich, und ich sage mal, im englischen Fußball wäre das wahrscheinlich nicht mal ein Foul, aber hier wurde mehr oder weniger eine Fußballregel angewendet. Ich fand diese rote Karte etwas übertrieben, muss aber auch eins noch sagen, der Spieler verhält sich auch ganz schwach danach. Er geht schon vom Feld und so weiter, als weil er auch im Fußballdenken ist anscheinend. Da muss er einfach ein anderes Charisma an den Tag legen, andere Körpersprache. Vielleicht gibt das dem Schiedsrichter da im Moment dann irgendwie nochmal eine Umentscheidung. Aber na, ich fand die nicht
Ja,
berechtigt, die
Umentscheidung
rote Karte.
nicht, aber vielleicht das Gefühl, falsch
Ja.
entschieden zu haben und dann gibt es eine
Genau.
Konzessionsentscheidung in der nächsten Szene.
Ja, aber das war das. Na, ich kann jetzt, du hast das Spiel wahrscheinlich ja nicht gesehen. Ich erzähle es einfach
Es
mal
gehört zu
weiter.
denen, ist das Spiel, was ich nicht gesehen habe in den Highlights,
Okay.
ja.
Okay, dann gebe ich da meine MCH-Perspektive. Aber gut, ich muss auch sagen, das ist, ich habe andere Spiele gesehen. Also da bin ich mit den roten Karten auch absolut nicht zufrieden.
Ja, vor
Da
allen Dingen
kommen wir
sind
aber gleich
viele
drauf.
diesen Spieltag. Also,
Ja, ich fand die
was denn ich.
Schiedsrichterleistung insgesamt einfach
Haben wir mal
eher schwach.
gecheckt, ob wir. Ja, haben wir natürlich nicht. Andere Frage. Sollen wir mal zum nächsten Mal checken, wer eigentlich die Schiedsrichter sind? Wer ist neu? Und woher kommen die? Ich habe gar
Ich
keinen
habe sogar
Überblick.
bei einem Spiel ein paar Infos,
Also,
das dann.
MCH, Pawlowski, Grundler kennen wir. Erik Schell, bin ich mir nicht sicher.
Ja, aus Westfalen kenne ich. Der wird
Doch,
dann da als
genau.
dritter Offizieller wahrscheinlich
Okay, dann waren
hingestellt.
also die drei jetzt auf jeden Fall keine Neulinge oder.
Nein, aber das war einfach, ich finde, eine Fußballentscheidung, die ich so nicht. Also, die sieht man aber auch, das muss man auch jetzt zugute halten, den Schiedsrichtern. Das sieht man in den Highlights natürlich, wenn man das dann mal langsam macht,
Ja.
besser. Ich muss aber sagen, er spielt eigentlich sehr deutlich den Ball. Jeremejeff stürzt dann über sein Bein, ja, und er
Aber,
wertet das als Bremse
also,
eben.
diese Schiedsrichterdiskussion, auch im Futsal.
Ja.
Zum Glück haben wir keinen Low-Scoring-Sport. Das macht ja die
Genau,
Schiedsrichterdiskussion
genau.
im Fußball so hitzig, weil
Genau.
eben die eine Fehlentscheidung dazu führt, dass ein Spiel sich komplett dreht oder eben diese Einzelfunktion. Das sehe ich im Futsal nicht. Also, das, weil die Schiedsrichter sind, wenn sie schlecht sind, konstant schlecht. Ja, also, und dann auch in beide
Ja,
Richtungen
leider.
schlecht. Und also
Ja,
für mich sehe
ja.
ich da selten eine systematische Verzerrung, ja, wie das für beide, auch die gelb-roten Karten in Hamburg dann, ja, für beide
Ja,
Seiten
aber
dann
das muss
Kacke.
er so vorstellen, das ist ja wieder eine Bestrafung für den Spieler im nächsten Spiel, für den Verein. Ich finde,
Ja.
ja, das ist gut, dass sie zumindest auf beiden Seiten schlecht sind. Das ist schon mal das Positive
Nein, die sind ja nicht
daran.
schlecht. Die machen halt Fehler, weil
Ja, aber.
wir im Futsal zwar Bundesliga heißen, aber auch die Schiedsrichter haben ja gar keinen Anreiz. Wenn du ein guter
Ja,
Schiedsrichter
ich weiß,
bist,
was du meinst.
dann
Ja, aber
spielst
die.
du Fußball-Regionalliga und höher
Ja,
als
ich
Schiedsrichter.
weiß, aber wir bewerten das halt wirklich nach Regelwerk und oder gucken uns das an und diskutieren. Und deswegen kann man einfach sagen, okay, es ist nicht konstant. Und ja, aber in diesem Spiel muss ich sagen, bei der Schieds war diese Entscheidung nicht entscheidend. Ja, ich finde, die sportliche Entscheidung ist zuvor schon gefallen, aber in diesem Spiel war es nicht entscheidend. Schlussendlich hat St. Pauli aus dem Vorteil auch nichts gemacht. Ja, und deswegen. Und St. Pauli hat das schlussendlich auch verdient aus meiner Sicht gewonnen. Also ich will hier jetzt nicht sagen, dass das Schiedsrichter hier das Spiel für St. Pauli entschieden hat. Ich finde, er hat einfach nur falsch entschieden in dieser Situation. Fertig. So, das dazu. Und letzter Punkt zu dem Spiel. Also ich fand es insgesamt, es hätte auch ein Unentschieden werden können, ja. Aber Pauli hat da schon die entscheidenden Knöpfe gedrückt, beziehungsweise die entscheidenden Nadelstiche gesetzt. Und
Ich hab's
das.
gewusst.
Ja, du,
Und
ja, du
ich
hast
hab's
St.
gewusst.
Pauli.
Ich habe für St. Pauli getippt. Ich
Ja.
hatte mir das etwas gedacht, dass
Ich
die,
muss
ich hab's nicht
sagen,
gesehen. Ohne
ja.
Ack, für mich war Ack immer, ich habe nur die
Ja,
Highlights gesehen. Der
ohne
Treiber mit
Lubitsch, glaube ich,
Lubitsch wurde noch
eher.
gesagt, Lubitsch, aber das habe ich ja danach erst erfahren. Aber auch, ich glaube, St. Pauli, die Individualkicker, die einfach erstmal jetzt auch am Anfang, erstes Spiel, einfach Bock haben, die haben auch noch mit einer richtigen großen Truppe dort. Also
Ja.
die hatten sehr viele Spieler dabei, hat mich, fand ich beeindruckend, dass die Jungs das jetzt ja so gut hinbekommen haben und Patrick Ernst Bunsemeier da auch ordentlich organisiert, ja, das ist stark. Waren die da, waren mega maximal motiviert und die können halt nichts verlieren.
Ja,
Und
haben sie
das
auch
war so meine
gesagt.
Idee. Ja.
Ne, also von daher 3 Punkte zum Start. Glückwunsch an Pauli. Das letzte Tor muss ich noch kurz erwähnen. Das soll ein Eigentor von Dudek gewesen sein. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann der Sebastian uns mal schreiben und sagen, ob er das auch als Eigentor wahrnimmt, weil ich fand, in den Highlights sah es eigentlich eher so aus, dass er auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Das Ding ging ins kurze Eck. Er hat den zwar noch berührt, aber ich glaube sogar, der wäre vielleicht sogar reingegangen ins lange Eck. Man sieht es nicht ganz genau. Ich hätte jetzt hier nicht auf Eigentor entschieden. Die Schiedsrichter haben es. Hätte ich nicht gemacht, aber egal. Ist ja auch egal, wer das Tor schießt. So hat Pauli am Ende 5:3 gewonnen und entführt die ersten 3 Punkte der Saison. Und 3 Punkte wissen wir auch, sind schon mal sehr wichtig. Ja? Wenn du ein paar mehr hast, dann hast du schon die Liga fast gerettet. Und von daher herzlichen Glückwunsch an St. Pauli. Und der MCH muss halt jetzt ja, mit dem Kader, den er hat, da weiterentwickeln. Ich bin mir aber ganz sicher, dass da jetzt keine Nervosität ist. Die wissen einfach, wie man aus Spielen lernt und aus Fehlern lernt. Es wird aber schwer. Nächste Woche geht es nach Weidemdorf. Da erwarten wir ja auch eine Reaktion in gewissem Grad. Deswegen werden wir das sehen. Aber das erste Spiel damit abgeschlossen, das habe ich jetzt ja gesehen, konnte ich also damit so ein bisschen kommentieren. Und wenn du möchtest, kannst du mit dem zweiten Spiel
Ich würde
weitermachen.
eine rhetorische, inhaltliche Pause einlegen, denn wir haben etwas vergessen.
Auch rhetorisch wichtig.
Na,
Erzähl.
rhetorisch auch völlig falsch hier, aber eine
Mach
Pause,
mal.
eine inhaltliche Pause. Und zwar mal ganz kurz nochmal rüber auf die Regionalliga Nordost. Die haben wir vergessen. Denn die
Ui, die ist gestartet.
Regionalliga Nordost hat schon gespielt. Und hier hat CFC Hertha 9-1 Borea Dresden in Dresden besiegt. CFC Hertha ist ja auch jahrelang dabei, von daher in der Höhe überraschend, nicht der Sieg an sich. Kaisers Jena verliert knapp gegen Croatia Berlin. Die
Aha.
Kollegen da aus Jena haben ja viel auch posten, viele machen viel im Futsalbereich. Dominik Neuhaus.
Darf ich jetzt mal gerade eine Frage stellen? Es ist also anscheinend eine eingleisige Regionalliga geworden jetzt.
Ja, genau. Ah ja, richtig. Ja, genau. Richtig. Das haben wir ganz vergessen. Man hat
Ja.
diese zwei zusammengelegt zum Glück und hat nun dann die entsprechenden Vertreter eben auch mit aus Erfurt dabei. Dann Liria. Ich habe auch aus Berlin gehört, dass Liria sehr gute Spieler geholt hat. Ukrainer auch. Und hier 15-1 gegen Siemensstadt, die wir nicht einschätzen können, was das jetzt bedeutet, aber immerhin erstmal 15-1 gewonnen. Ja, da ist schon, da waren dann schon einige Spiele, wollte ich nochmal so. Ah, Blumstadt United aus Erfurt, die haben auch eine richtig weite Anreise, haben 1-8 gegen Atletico Berlin verloren. Was ich jetzt gar nicht mal so schlecht finde, denn mit Sani Zedic haben wir
Ja.
einen der besten Spieler im Nordosten dort.
Ja, der hätte eigentlich auch gut in die Bundesliga gepasst irgendwo, ne?
Ja, aber es sieht nach einer Zweitwelten wieder aus. Also obwohl es kein Nord-Süd gibt, wird es am Ende in der Tabelle ein Nord-Süd sein.
Wahrscheinlich,
Ja.
oder ein was auch immer, Mittel-Süd.
Ja.
Berlin ja als, ist ja schon ein mittlerer Teil fast. Ja, aber ja, keine überraschenden Dinger, muss ich sagen. Und ja, wir werden sehen. Also, genau wie in der Bundesliga können wir jetzt schwer Prognosen stellen, aber ja, in der Regionalliga vielleicht sogar in den Regionalligen sogar einfacher wahrscheinlich aktuell, wenn man sich nämlich das anschaut, was übergeblieben ist. Ja,
So,
schön.
und dann suche ich mir als nächstes auch ein Spiel aus ohne Live-Ticker. Das müssen wir nochmal Rüge nach Bielefeld, nach
Rüpel.
Hamburg und nach
Aber wobei,
Penzberg.
guck dir mal die Fotos bei Bielefeld an, wie Zucker die sind, und guck dir mal im Vergleich St. Pauli an.
Ach so,
Dann,
in DFB nicht? Ah ja, das ist ja
ja,
schon gar
guck
nicht
dir
so
das mal
einfach.
an. Bitte
Okay,
gib mir mal die
das ist
Weimarsche
ja mal einer
Bewertung der Fotos.
unserer Kritikpunkte, dass wir auch professionell wirken müssen.
Ja.
Und damit wir einfach mal ordentliche. Ach du, ja, okay. Okay, also Hausaufgaben St. Pauli, bitte nehmt irgendein Handy, stellt alle vor dieselbe Wand, einfach mit demselben, vor dem Spiel mit Trikot, sieht
Und
alles besser
Rico.
aus als das. Ja, und Bielefeld ganz stark. Ich mache immer pro Spiel, schaue ich mir das mal an. Aber also die Rügen gehen echt raus, weil Live-Ticker muss sein. Und mir hat wieder völlig der Zugang dann gefehlt zu den Spielen. Und die
Ja.
Spieler mit Live-Ticker, man guckt dann schon da drauf jede 10 Minuten und
Ja,
freut
aber
sich.
warte mal, der MCH hatte einen Live-Ticker.
Warte mal, waren noch drei, die keinen Live-Ticker hatten,
Ja,
oder?
aber MC hatte den Live-Ticker. Da macht der Clemens Burmeister, macht er den Live-Ticker
okay,
aus
warte mal, okay, dann einmal
Ja,
zurück.
da war was.
Warte mal, was
Da,
habe ich
da
denn hier auf
kein,
meiner Liste
also der
geschrieben?
MCH hat für den ersten, ich fand auch die Halle besser als letztes Jahr vorbereitet. Also da muss ich sagen, von
Ah,
dem
okay, Entschuldigung, ja,
Rahmenbedingungen.
HSV, Penzberg und SFC Stuttgart.
Okay, da muss
Da
man
war
aber
das mit
jetzt
den Live-Tickern.
kurz deine Kritik ein. Also die Bilder sind top, die Halle war eigentlich richtig gut vorbereitet, war richtig schön. Und ja, und der Live-Ticker war auch da. Also alles nach Weimarschen Regeln optimal.
Genau. Und dann weiterhin schön in Hamburg, endlich in Wandsbek.
Ja.
Ich finde, die Halle hat auch mehr Feeling, passt auch von der Größe her viel besser zur Futsal-Bundesliga als die, wie hieß die alte Halle?
CU-Arena.
CU-Arena. Wo ich denke, vielleicht könnte man die Kamera auf die andere Seite stellen. Die Kameraperspektive ist wahrscheinlich etwas, war schade, denn man sieht dann ja eher die Seite mit den Stehplätzen. Und auf
Ja.
der Seite der Kamera sind diese Sitzplätze. Da habe ich mich gefragt, ob man nicht die Kamera auf die andere Seite irgendwie postieren könnte, damit man
Ja,
eben einfach ein besseres Bild wie in
bei dem
Penzberg fand ich
eben,
wieder super. Jetzt hier haben
ich
wir auch mal
weiß, so
gewechselt.
2015, 16, da habe ich ja mit dem MCH dort eins meiner ersten Spiele gemacht, wobei ich da nicht wirklich trainiert hatte, schon die Mannschaft, sondern nur gecoacht. Da haben wir dort gespielt und da wurden vom DFB-TV von der anderen Seite aufgezeichnet. Aber dann siehst du unten halt nicht alles, weil das so steil abgeht. Muss man schauen. Sicherlich gibt es da eine bessere Situierung der Kamera. Vielleicht kann man das besser machen. Aber ich finde die Halle, finde ich, attraktiver für die Bundesliga, auch für die Zuschauer, weil es weniger sind. Und mir wurde gesagt, dass in Hamburg, also zwar die Schiedsrichter haben 200 Zuschauer eingeteilt, aber mir wurde gesagt, es sollten wohl doch 250 bis 300 gewesen sein. Ich finde, die Halle hat es, gibt sowas auf jeden Fall her und ich finde sie auch sehr schön für den Futsal, weil schön auch hinter den Toren Tribüne ist und so weiter. Also die gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist also, ich finde, ist eine Bundesliga-adäquate Halle. Die CU-Arena war einfach eine Nummer zu groß, auch einfach weil da null Stimmung aufkam. Da hatte ich zum Beispiel in der Halle ein bisschen besseres Feeling, na, von der Stimmung her. Genau. Aber erzähl du mehr.
Also das war erstmal gut und 200 Zuschauer auch super. In Sennestadt waren ja eben nur so 120. Auch generell über alle Spiele hinweg. Wir sind zweites Jahr in der Bundesliga. Es geht da nicht so viel. Ja, also man merkt, das wird kein Boom. Das läppert sich jetzt von Jahr zu Jahr und alle müssen weiterarbeiten. Das kann man hier auch festhalten. Das wird nicht explodieren. Das sagen wir aber auch schon seit 2, 3 Jahren, dass das nicht explodieren wird. Sieht man auch. Ne? 200 Zuschauer super in Hamburg. Fand ich da jetzt ganz gut. Ja, und spielerisch, ich musste auch nochmal Danke sagen. Es gab auch ein bisschen Feedback von Jannis, der hat uns über Facebook einfach geschrieben und so ein bisschen so einfach auch erklärt, so was passiert ist. Hat dann auch nochmal auf die gelben roten Karten dann hingewiesen, die das Spiel ja auch bestimmt haben, dass es auch sehr eng war und das sieht man ja auch am Ergebnis, dass es sehr eng war. Hier, wir hatten ja, glaube ich, beide unentschieden getippt, von daher lagen wir ja, haben wir den richtigen Riecher
Zur
gehabt.
Halbzeit richtig.
Ja, zur Halbzeit wenigstens richtig. Und für mich natürlich Marquinhos. Boah,
Ja.
was ist denn das denn für ein Bulle? Ja,
Ja,
also,
der hat den
boah.
Unterschied gemacht in dem Spiel, leider,
Unglaublich, also
für die
das
HSV
endlich
Panthers.
einen Fixo, ja, so der auch das körperlich kann, der auch die Drehung hat beim 3 zu 2 kurz nach dem Anstoß, da diese einfach zack, schöne Drehung darum, fand ich richtig gut. Celani hat viele Dinge rausgeholt, den Brasilianer im Tor von Jahn, den hat man auch ein paar Mal gesehen, der steht halt sehr, sehr gut, einfach als dreht sich nicht weg, lässt sich nicht hinfallen, das ist ein Unterschied bei den Keepern. Ceylan wieder die eine oder andere Sache, so Stellungsspiel, hält viele Dinger gut und dann ist es das Stellungsspiel. Aber er hat sich schon ein bisschen verbessert. Also er stand schon mal ein bisschen mehr weiter vorne.
Ja,
Fand
von der
ich.
Gesamtleistung fand ich ihn nicht gut, nicht schlecht, nicht
Ja,
schlecht.
der hat da viel rausgeholt.
Das letzte Ding, ich glaube, das war, ich sag mal, Marquinhos macht das einfach auch super. Außenlauf mit der linken
Ja,
Pike, also mit
also.
dem schwachen Fuß links abgeschlossen, so überraschend. Natürlich kann, ja, ich glaube, Jalle kann daraus sehr gut lernen aus der Situation, aber er wird auf dem falschen Fuß erwischt, kriegt den Ball durch die Beine. Und das war recht unglücklich, muss man sagen, fand ich jetzt, weil ich denke, wenn er in Topform ist, hält er das Ding. Aber es war halt sehr überraschend. Und Marquinhos, was ich aber finde, und das muss man auch sagen, das entscheidende Tor, ne, war ja direkt nach Anstoß, nach dem 2-2 durch Stankovic. Da fand ich einfach auch, muss ich auch so sagen, Ian Prescott-Klaus läuft direkt wieder drauf. Ja, wieso hast du beim Fußball ein Tor geschossen und zack. auf und drauf gehen. Auch Stankovic, der Torschütze zum 2:2, hier ein bisschen übermotiviert, lässt sich von Marquinhos aussteigen lassen, weil er den falschen Fuß abdeckt. Und sich dann kann Marquinhos sich über außen schön durchdrehen. Und dahinter ist alles frei. Ich frage mich auch, entweder waren die in dem Moment so emotionalisiert oder euphorisiert, aber irgendwie wirkt es immer noch in der Defensive relativ schwach, weil das wieder individual und gruppentaktische Fehler waren in der Situation. Die dürfen in der Situation nicht passieren. Da musst du jetzt in das Spiel konzentriert, fokussiert weiterspielen. Aber das war dann der Genickbruch in dem Moment, kurz nach dem 2:2. Du hast Oberhand und Oberwasser. Da kannst du jetzt nicht in dem Moment dann so kopflos verteidigen. Und Marquinhos, Maschine, hat es einfach ausgenutzt. Dreht sich, zack, eiskalt, auch die anderen Tore. Jan sehr, sehr gut. Ich muss sagen, im Vergleich, also bei St. Pauli hat man das Gefühl, das ist ein Aufsteiger. Bei Jan hat man irgendwie gar nicht das Gefühl, dass es ein Aufsteiger ist. Also,
ja, sie gehören ja eigentlich auch schon seit letztem Jahr dazu, wenn eigenen Postings da.
Ja, es ist anders mit Jan, weil die haben auch einen relativ starken Kader. Ich sehe noch keine Jugendspieler, die da kommen, weil da ist jetzt der Hetterich, glaube ich, aber der Rest ist sehr stark, ich sag mal, brasilianisch angehaucht.
Ja, zumal da muss man ja auch nochmal auf den Post, also was das Ganze nochmal diskussionswürdiger macht, der Post von Jan Regensburg mit dem Argument, man hat 13-Jährige begonnen vor einigen Jahren, die jetzt für die Bundesliga spielfähig sind. Erstmal super, ne? Also die Jugendarbeit von Jan haben wir hier. Es ist ganz oft gelehrt, für mich weiterhin das einzig funktionierende Modell von Jugendarbeit mit dieser Fußballmannschaft, die parallel Futsal spielt. Super. Aber wir sehen nichts. Wir sehen einfach nichts auf dem Platz. Vielleicht ist es auch zu früh, aber dann geben wir Jan jetzt die Saison, dass da mehr kommt an Spielern. Wenn nicht, kann ich das nicht glauben. Also dann ist das eine schöne Story. Wir haben hier eine Jugendmannschaft, aber dann hat halt die Jugendmannschaft hat halt Niveau Kreisliga, Landesliga.
Das ist dann eine moralische Blase. Das ist eine moralische Blase einfach nur. Ja. Ja, ein bisschen Werbung. Aber gut, wir hoffen, dass da was kommt. Wir sie auch immer wieder dafür gelobt haben, wie du schon sagst. Aber so ist es halt aktuell noch so ein bisschen Jan Brasil.
Oder einfach eben auch die Äußerung dahingehend einfach reduzieren. Ja. Also keiner hat was gegen das Modell von Hohenstein, die halt auch viele Brasilianer haben. Das ist mir völlig egal. Aber die kommunizieren das nicht so. Also sie würden es im deutschen Futsal fördern und ganz viel Deutsch und Deutsch. Und sie machen auch viele Jugendsachen jetzt, aber kommunizieren das gar nicht so aggressiv. Ja, weil dann muss was folgen. Das ist so wie SFC, wir kommen auch noch drauf. Wir fördern jetzt und Deutsch. Ja. Und entlasst es doch einfach. Also ihr müsst das doch gar nicht sagen. Ja?
Genau. Spielt einfach das Ding und spielt guten Futsal. Genau. Fertig. Genau. Und dann ist es okay. Dann kann man sich beschweren, aber so kann man sich doppelt beschweren am Ende des Tages, wenn es keine entsprechende Entwicklung gibt, vielleicht dort für den deutschen Futsal. Also zumindest für deutsche Nationalspieler. Nee, aber ich habe noch zwei Punkte zu dem Spiel, die ganz interessant sind. Einerseits hat bei den HSV ja ein Neuzugang gefehlt, und zwar der Philipp Joost. Der ist auch gar nicht beim HSV gelandet, denn in der Vorbereitung hat sich der Philipp Joost anscheinend doch dafür entschieden, nochmal seine Ambition im Fußball zu verfolgen. Daraufhin hat der HSV meines Wissens nach hier gesagt, das geht nicht. Also wir brauchen Jungs, die sich primär auf den Futsal konzentrieren. Und somit hat man gesagt, Philipp, bleib bei Wacker. Und bei Wacker scheint das weniger ein Problem zu sein, wenn man also primär den Fußball verfolgt. Und so ist Philipp Joost tatsächlich bei Wacker geblieben, mehr oder weniger.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Genau, der kam nicht zustande, der Wechsel. Beziehungsweise zurück, aber auf jeden Fall gab es da keine Einigung. Und zweiter Punkt, muss ich nochmal beim Spiel auf die Schiedsrichter hinweisen. Zwei sehr fragwürdige gelb-rote Karten und eine fand ich ganz besonders, weil die erste Karte gegen Hanke. Ja, gelbe Karte, aber es gab da so eine, mir wurde tatsächlich von zwei Seiten etwas erzählt, die relativ nah am Schiedsrichter waren. Mir wurde gesagt, der Schiedsrichter hat über sein Headset. Also er holt die gelbe Karte raus. So, hat die schon in der Hand. Fragt währenddessen über sein Headset, hat er schon gelb? So von wegen, so hat er schon gelb. Und dann kriegt er wohl die Info. Und zögert, die gelbe Karte zu geben, merkt aber, scheiße, ich habe es schon rausgeholt. Ich hatte das Gefühl, er wollte eigentlich keine rote geben, weil er wusste, das ist eine zu harte Entscheidung. Aber er musste dann die gelb-rote geben, weil er verkackt vergessen hat wahrscheinlich. Entschuldigung, nicht böse gemeint, aber in dem Moment hat er es wohl vergessen und dann kam die Info zu spät für ihn und dann musste er gelb-rot zeigen. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, Wim Hanke geht runter, dann macht Kruhl so ein Allerweltsfoul und ich sag dir eins, vom Empfinden und von der Struktur und von dem Verlauf. Hundertprozentig eine Konzessionsentscheidung, dass man dann hier auch einen Platzverweis gibt. Für so ein Allerwelt-Scheiß-Ding, wo ich aus meiner Sicht, da denke ich so, warum eine gelbe Karte hier? Verbau das Scheiß-Spiel nicht in dem Moment. Aber auch hier dann gibt er eine gelbe Karte. Konzessionsentscheidung wahrscheinlich, wenn ich mir die Story, wenn die Story stimmt von der ersten gelben Karte. Dass er da irgendwie dann nicht mehr zurück konnte.
Ich habe ja auch weiterhin, ich hatte ja, oder immer wieder diskutieren wir, dass die Schiedsrichter im Futsal gegenüber dem Fußball das Problem haben, dass sie die erste Karte oder auch die Fouls beim Zehen nicht bedenken, dass man viel schneller an diese Entscheidung kommt. Und auch viel schneller ist alles sehr viel hautenger. Und dann, wenn ich die erste zu schnell gebe und eben nicht eine Linie fahre, ja, weil ich eben die erste, also wenn ich eine Linie fahre, dann brauche ich nicht zu zögern, die zweite. Dann brauche ich aber auch nicht bei dem 6. oder 7. Foul mit 10 Meter zu zögern. Genau. Weil dann habe ich meine Linie und das pfeife ich als erstes Foul exakt gleich hart oder nicht hart wie das 6., 7. Foul. Und das passiert nicht. Das ist mein, es bleibt dabei, die Schiedsrichter kommen nicht aus dem Futsal. Sie haben sich Regeln antrainiert. Sie haben nicht gelernt, Futsal zu pfeifen, weil sie es gar nicht können, weil sie es nie gespielt haben.
Haben auch nicht das Feeling für diese Dynamik und für die Intensität.
Sie haben kein Feeling, danke. Ja, das ist. Genau. Sie haben Fregen gelernt, aber nicht das Feeling erlebt. Ja.
Ja, und auch diese, auch einfach mal über 40 Minuten zu denken, was sie da anstellen, wenn sie da in der ersten Halbzeit aber mit ihren Karten rumwerfen. So. Und das finde ich ist, na gut. Aber hier fand ich, das war eine Konzessionsentscheidung. Es war einfach, es hat man irgendwie gemerkt und ich glaube, ja. Ich glaube, es war eine Konzessionsentscheidung. Ohne dass wir es wissen, ich glaube es. Gut, aber war ein gutes Spiel, war auf Augenhöhe. Es hätte auch unentschieden ausgehen können. Am Ende macht Marquinhos den Unterschied. Und Jan Regensburg, herzlichen Glückwunsch zum ersten Drei in der Bundesliga. Aufsteiger, der sich irgendwie gefühlt etabliert, schon immer dabei. Und man muss auch sagen, sicherlich ein Team, für die, also wie wir schon gesagt haben, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Vielleicht sogar dann in der oberen Tabellenhälfte mal ärgern können. Ich denke schon. Wobei ich das jetzt auch nicht überbewerten möchte. Ja, aber ein paar Einzelspieler, die richtig was drauf haben, muss man einfach sagen.
Bock. Die Brasilianer machen Bock. Man sieht halt, dass sie da Futsal lieben. Ist schon cool, dass man da ein Team mehr hat mit Futsal, ausgebildeten Futsalspielern.
Ja. Genau. Gut, Daniel, nichts lass uns zu deinem zu deinen Fortunen gehen. Die haben nämlich erfolgreich im Penske.
Ja, ohne Ticker waren wir irgendwie trotzdem, gab es einen internen Klicker.
Erzähl doch mal, wie war das Spiel?
Was
wie
hast du passiert ist. Ich habe auch nur natürlich die Highlights jetzt gesehen, habe jetzt auch sonst nicht so viel gesehen. Penzberg, 60 Zuschauer, ja, Sonntagmittag, gut, was will man erwarten, ne? Das ist enttäuschend für eine Bundesliga. 60 Zuschauer. Und was habe ich gesehen? Ich habe ein Penzberg gesehen, was sich defensiv überhaupt nicht entwickelt hat, sogar eher zurückentwickelt hat.
Ja,
die ganz oft keine korrekte Defensivbewegung haben, viel zu häufig vor dem Ball stehen, also einfach stehen bleiben und somit keine Überzahl oder zumindest Gleichzahl hinter der Balllinie haben. Das hat es jetzt für uns, da hat er immer Lücken gerissen und die konnten wir zum Glück gut ausspielen. Was mir man muss ja daran immer schauen, okay, wo wollen wir jetzt hin, was kommt als nächstes, wenn wir jetzt nicht so einen Penzberg als Gegner haben. Sehr viele hohe Bälle, die dann irgendwie durchkommen und sogar zu Toren geführt haben, was aus meiner Sicht in anderen Spielen so nicht funktionieren wird.
Ja.
Und das darf man hier nicht, wenn man sich über diese 2:6 jetzt freut, und das ist mega, dass wir auch die 3 Punkte haben, aber dieses Spiel mit diesen hohen Bällen, das kennen wir aus letzter Saison, das kennen die anderen jetzt auch zu gut, haben es wieder gesehen und dass es hier in Penzberg 1-2 Mal sogar zum Tor geführt hat, aber das war viel zu einfach, dass das zum Tor führt.
Ja.
Also da bin ich gespannt, was halt auch von uns noch kommt.
Ja, ganz schwache Verteidigung von Penzberg. Es gab an dem Spieltag für mich nur eine Verteidigung, die noch weniger abgeliefert hat. Da kommen wir gleich zu. Also für ihr Potenzial. Ich habe mich echt gefragt jetzt vor dem Podcast, soll ich dem wirklich eine kritische Würdigung geben? Also wirklich analytisch, kritisch rangehen, weil wer es immer noch nicht schafft, nachdem mal die erste Verteidigungslinie überspielt wurde, ne, dann wirklich schnell über Laufarbeit, weil es nur Laufarbeit erstmal, wieder komplett hinter den Ball zu kommen. Der hat im Futsal eigentlich auch keine Kritik, keine Analyse verdient. Also, weil da, man kann ja dann in die Details gehen, aber hier fehlen einfach absolut die Details. Das ist kein Niveau, wo ich dann jetzt noch analysieren würde oder wollen würde auf der Bundesliga. Deswegen bringt eure Ärsche, ganz einfach gesagt, hinter den Ball, so schnell es geht. Und man muss verstehen, dass man ohne Ball, auch bei Gleichzahl wie 3 gegen 3 oder 2 gegen 3, einfach aufgrund des enorm größeren Raums, der auf einmal entsteht, beim Futsal in der Defensive im Hintertreffen ist. Das muss man einfach sagen. 4 gegen 4 ist viel kompakter. Du kannst viel schneller da auch in Räume eng machen. Aber allein, wenn jemand 2 gegen 2 kontert oder 3 gegen 3 wie Düsseldorf, das ab und zu wirklich gut ausgespielt hat, dann muss ich auch mal sagen, hat Düsseldorf eiskalt ausgenutzt. Aber es war auch, wie du schon sagst, recht einfach. Weil man anscheinend nicht versteht in Penzberg, dass das eben nicht funktioniert. Du kannst leider dein 3 gegen 3 und 2 gegen 2 nicht verteidigen auf Halbfeld, wenn der Gegner einigermaßen eingespielt die Dinger hin und her schiebt und dann dir das Ding reinschiebt. Also den Arsch hinter die Arsch. Fünf Ärsche braucht es hinterm Ball. So sage ich es mal jetzt. Oh, dieser Arschbegriff kriegt man den noch in den Podcast rein, aber egal. Muss auf jeden Fall vier Feldspieler hinter den Ball kriegen. Sonst, sorry, sonst wird man gegen keine Mannschaft wirklich bestehen. So ist es eben. Ne? Also das wird eiskalt ausgenutzt, vor allem von denen, die einfach dann auf Konter setzen. Und dann, ich hätte mal Pauli gegen die gesehen. Also Pauli hätte die auch auseinandergenommen wahrscheinlich, weil die auch ähnlich gegen den MCH gespielt haben. Es war auch ein Konterteam. Und wenn der SFC Stuttgart erst gegen die spielen würde, ich frage mich, ob das 20 gibt. Also mit dieser Einstellung oder Hohenstein. Das
Was
war
hat
einfach
verwundert,
unverteidigt.
denn es sind ja die Aufstellung, die Spieler sind ja sehr, sehr ähnlich. Ut Malecki fehlt, das ist halt eben, wie wir immer sagen, Futsal ist der Torwart eben 30 bis 50%. Und vielleicht
Ja.
fehlen die Kommentare, vielleicht fehlen einfach die Ansagen. Lorov, keine Ahnung, wie Lorov das macht, ich weiß es nicht.
Die, die, die Kritik, die Kritik gibt es ja jetzt, weil das wirklich das A und O ist. Und wenn sie es machen, wenn sie es das hinkriegen, dann verlieren die nicht 2-6. So ist das Ding halt. Dann verlieren die nicht, weil die Hälfte der Tore mindestens so passieren. Aber kommen wir auch nochmal auf Situationen. Ich fand zum Beispiel De Groot bei Düsseldorf mit Ball und Offensiv richtig gut. Ich finde, da hat er Selbstbewusstsein irgendwie jetzt dazu gewonnen, sogar noch durch die besseren Spieler. Ich fand aber bei den zwei Gegentreffern, fand ich De Groot, jetzt machen wir mal eine kritische Würdigung für Düsseldorf mal wieder, aber Torwartspiel fand ich ihn zu schwach. Beim 1 zu 2 von Penzberg hat er ewig Zeit, um raus auf 6 Meter zu kommen. Macht er nicht.
Ist
So wird
dasselbe
das
Problem wie
alles.
letztes Jahr. Stellungsspiel ist nicht Chris' Stärke. Es ist
Ja.
besser geworden im Verlauf der letzten Saison, muss man sagen.
Ja,
Aber es hat in
sicherlich.
der Logik halt. Also es hat auch jahrelang Fußballtorhüter. Wahrscheinlich ist das auch diese Logik, wie man da steht, ist
Ja,
einfach
aber
sehr
komm mal
drin.
ganz
Aber
ehrlich,
bin ich bei dir, ja.
er spielt jetzt mehrere Jahre Regionalliga, hat
Ja.
Bundesliga-Futsal-Torwarttraining. Also auch beim 2 zu 5 durch diesen Freistoß, warum kommt er nicht einfach auf der Knieabwehr raus, am Rutschen oder in Kreuzstellung groß bleiben? Der macht hier aber den Fußballtorwart, der getunnelt wird. Der kommt raus und lässt sich tunneln. Und dabei ist das eine ganz, ganz nahe Distanz, das ist ein 6 Meter Freistoß indirekt. Das finde ich einfach dann, da sieht man einfach, okay, in dem Moment muss er eigentlich, da hat er alle Konzentration und Ruhe abrufen, Technik oder taktisch, macht er nicht, ist für mich dann ein Zeichen,
Ja,
hat
wir
er
hoffen
nicht
ja eigentlich
gelernt
auf
und deswegen
Martin Wu.
Kritik.
18-jähriger Keeper aus dem
Ja.
NLZ in Düsseldorf hat sich leider im Training letzte Woche verletzt.
Schade.
Da haben wir eigentlich drauf gehofft, ne, dass der fit ist. Richtig junger Kerl. Ich habe jetzt nur einige Male beim Training gesehen, weil ich auch fast nie da bin. Außer wenn ich
Ja.
mal wieder Mitgliedsanträge abholen muss oder Passanträge. Dann ist man mal da. Ja, und da hat man gehofft. Klar, Chris ist eben jetzt schon in seinen Mit-30ern, dann ist es auch schwer, da noch was rauszuholen. Das sind
Ja.
halt seine Schwachstellen, die kennt er selber. Und ja, wenn der Gegner das natürlich weiß, ne, dann kann man natürlich dann auch gerade, was du sagst, die Abwehr, Knieabwehr, die dann eigentlich, die nicht
Ja.
sitzt, ist halt ein Ding. Das funktioniert halt bei dem Brasilianer von Jahren nicht. Das funktioniert Auch bei den, bei dem Ukrainer, bei dem neuen, der ist halt auch eine Wand, und bei Aksentewitsch schon gar nicht.
Ja.
Es ist,
genau.
ja, aber das kriegt
Ja.
man so nicht mehr hin, aber bin ich bei
Gut,
dir.
gut. Ja, gut. Aber gut, Düsseldorf gewinnt trotzdem. Ne? Ich sage nur gegen andere Mannschaften, wo du nicht so leicht kontern kannst oder die so leicht
Ja, auch
aushebeln
mit den
kannst.
ganz neuen Spielern. Ich bin ja super zufrieden. Auch die Anfahrt,
Ja.
ey, Penzberg ist weit weg, du musst die Fahrt organisieren. Das ist alles, dass man das Auswärtsspiel gewinnt,
Super.
ist gut, ne? Weil das hast du jetzt weg. Auch am Anfang der Saison, ja, hat ja jeder Verein auch nochmal hier einen Pass, da einen Pass, passt das alles, was dann alles hinter den Kulissen abläuft. Ja, dass du alle
Ja, das.
Spieler fähig bekommst, weil du musst dann ja die ganzen Freigaben holen, du musst die Medizinchecks holen, das muss ja auch alles irgendwie gemacht werden. Ja, und dann auch noch wir mit den ganzen Hallen, das ist auch nicht mehr so schön wie im Castello eben, ja, weil wir dann
Jetzt
jetzt.
kommst du, jetzt feierst du
Nee, das geht ja nicht für
ein
uns, das geht ja für
normales
alle
Management
Vereine.
hier ab.
Ja, aber das betrifft ja alle, die ehrenamtlich das machen, nicht
Ja,
nur uns.
natürlich, natürlich.
Ja, das ist so, deshalb meine ich, wenn du am ersten Tag, das betrifft St. Pauli genauso wie alle anderen, die jetzt gewonnen haben, wenn du gewinnst am ersten Spieltag, ist das nochmal so ein extra, puh,
Ja.
ne, die ganzen Probleme. Ja, aber lass
Sind
rüber
weg.
starten, sonst.
Ja, aber Glückwunsch an Düsseldorf für den ersten Dreier. Letztes Jahr sind es auch mit drei gestartet. Hoffen wir, dass jetzt
Yes.
mal noch der nächste bald hinzukommt, und nicht wie letztes Jahr dann erstmal lange Durststrecke ist. Wobei dann, nee, das zweite Spiel hat man auch noch gewonnen, glaube ich. Aber danach war dann, glaube ich, eine lange Durststrecke. Gut, kommen wir zu Wacker versus Hohenstein. Hohenstein war hot. Krass. Also, ich fand auch in den Highlights jetzt nochmal gesehen, natürlich auch was hier und da was zugelassen, weil Wacker ja auch mit Elesi und auch mit anderen Spielern da sicherlich auch gut individuell ausgestattet ist. Das wussten wir. Haben wir auch gesagt, Wacker sicherlich gut ausgestattet, sag mal individuell. Auch Joost ist ja schlussendlich immer noch Wacker-Spieler. Also man hat schon noch Qualität. Aber jetzt, ich habe ja gesagt, ich bin gespannt auf die Neuzugänge bei Hohenstein und der Santiago als Pivot. Ich habe gesagt, Hohenstein, glaube ich, hat sich sehr gut in den Positionen verbessert. Torwart Wawrek soll verletzt gewesen sein, laut Kommentator, war nicht im Tor. Der andere Torwart war stark, muss man einfach sagen. In den Situationen, wo ich ihn gesehen habe, auch beim Freistoß oder so, das kommt er sehr gut raus, macht sich breit, lässt sich abschießen, war sehr stark. Aber für mich ist ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil Santiago als Pivot für das Hohensteiner Spiel, weil das hat den Hohensteiner Spiel so im gewissen Grad gefehlt, ein richtiger Pivot, der hat auch ein bisschen mehr auf den Rippen, das sieht man auch, aber der dann den Ball hält, ablegt oder auch selbst abschließen kann in der Tiefe. Das, finde ich, ist bei Hohenstein jetzt ein wichtiger Schlüssel, um am Ende des Tages auch flexibler und dynamischer und unausrechenbarer zu werden im Spiel, weil die anderen, ich finde auch der neue Trainer, der dort ist, man hat auch direkt so gesehen, ein bisschen die Handschrift, also ein bisschen, ich habe das mal so, ich habe es resümiert, nochmal in Bezug auf die letzte Saison, eine schöne Breite im Spiel, auch durch den Pivot eine Tiefe reingekriegt. Ich finde, eine gute taktische Ausrichtung durch den neuen Trainer, während Wacker halt defensiv dann mit zunehmender Spielzeit, mit dem hohen Passtempo und der, ja, auch dem insgesamt mit dem Spielniveau nicht mehr klar kam. Also Hohenstein da wirklich, also sehr beeindruckend abgeliefert, war mit die. Ja, die beeindruckendste Leistung des ersten Spieltags.
Ja, kommt ja aus Kiew, der Santiago, und hat mir auch gut gefallen ist so wie Marquinhos, ja? Ist so ein bisschen jetzt, können die beiden sich jetzt sind so auf ihren Positionen. So ein paar Konkurrenten. Da können wir uns natürlich auf das Spiel der beiden gegeneinander dann freuen. Ich habe mir aufgeschrieben, ja, Wacker, Defensive völlig ohne Struktur. Klar, das ist ein starker Gegner. Da merkt man auch bei Elesi auch oft echt überfordert, etwas in der Defensive. Ist über die Jahre deutlich besser geworden, als er noch vor einigen Jahren war. Hat also viel mitgenommen in seinen Stationen. Ist schwer, ne? Auch wenige Blocks, ja, die können dann eben da durchgehen, sind aber auch dynamisch und schnell. Der war völlig überfordert und dann ist da trotzdem noch so ein, ja, Göde, der da durch den Strafraum wieder rumwalkt, der Johnny De Walker Göde, boah, was hat der denn noch rausgeholt?
Ja,
Also,
der hat ihn
der
auf
waren
jeden Fall
unfassbare Paraden
der
dabei.
hat das, der hat auf jeden Fall das zweistellige Ergebnis verhindert.
Ja,
So muss
das
man
muss
einfach sagen.
man oben drauf setzen. Und auf der anderen Seite, auch ganz spannend wird, das Torwartduell gegen Wawrek. Lütschitschenko, ich nenne jetzt einfach nur Lütti. Ja, der Lütti. So, weil
Lütti.
kann ich mir eh nicht aussprechen. Lütti.
Lütti Njenko.
Genau.
Lütti Njenko, keine Ahnung, aber Lütti. Lütti.
Lütti hat mir echt gut gefallen,
Ja.
denn einmal so ein Schuss aus 3 Metern, da steht er einfach wie eine Wand und zuckt gar nicht, wenn, als er den Ball damit wirklich voll Geschwindigkeit gegen die Brust bekommt. Ganz stark, keine Reaktion. Abwürfe sehr gut. Ja. Auch im Spiel am Fuß scheinbar, wird sich noch zeigen, auch gut. Also das wird ein spannendes Duell gegen Wafrek. Ja, wird sich zeigen. Ja.
Ich fand ihn taktisch schon gut. Also es ist jetzt nur ein Spiel, muss man sagen, aber in diesem Spiel hat er wirklich einerseits zu Null gespielt. Und ich habe gesagt, Wacker hatte auch 1-2 Chancen auf jeden Fall. Aber das, was er da, wie du, sehr stabil, taktisch eben clever und dann technisch richtig. Also einfach sehr schnell nah am Ball, groß gemacht, 3 Meter, bumm, abgeschossen. Keine Zuckung, wie du schon sagst. Von daher, super Torwartleistung im ersten Spiel. Auch ein Grund dafür, dass man dann zu Null das Spiel nach Hause bringt. Ne?
Und Ribeiro, ich liebe ja Ribeiro einfach von der Dynamik, die dieser Spieler hat.
Ja.
Ja, also auch wieder dabei, auch on fire. Hab mich gefreut, dass Hotta den Kader zusammengehalten hat.
Mhm.
Das wird wirklich spannend oben. Den
gönne ich. Und Gabriel Oliveira für mich mit dem Tor des Spieltags am Ende noch, mit diesem kleinen Zuckerlupfer über Göde am Ende. Göde wirkte so ein bisschen lustlos in dem Moment noch.
Gut, wenn du schon 7 Hütten bekommen hast, oder?
Ja, aber das war ein wirklich schönes, also das machst du auch, wenn du 6-0 führst. Das ist ein Ding, was das machst du, wenn du 6-0 führst. Wenn er mir das bei 0-0 zeigt, dann glaube ich, ein ganz großer. So war es groß, aber war halt 6-0 und dann das 7-0, aber richtig schönes Tor. Richtig Zucker. Richtig schönes Tor. Gabriel Oliveira auch mit 4 Toren. Und war sicherlich auch da einer der entscheidenden Spieler. Aber insgesamt der Kader von Hohenstein, auch wenn du die Spieler jetzt gesehen hast, auch die anderen Spieler, die neu dazugekommen sind, wirkt das schon recht homogen eingespielt. Insgesamt anscheinend taktisch gut aufeinander abgestimmte Spieler. Wir wollen es nicht überbewerten, weil es in Anführungsstrichen nur Wacker war, weil wir defensiv wissen, ist da jetzt nicht so die größte Struktur. Aber es war schon sehr gut. Also Hohenstein ist sehr erfolgreich in die Saison gestartet und hat direkt gezeigt, hey, in dieser Saison ist mit uns zu rechnen.
Ja, auf die Höhe. Also ich war wirklich überrascht, 8-0. Wir haben ja noch Wacker, bleibt ja dabei, organisatorisch wurde viel gemacht. Aber ich hätte auch spielerisch gedacht, dass man da mal ein Tor erzielen kann gegen Hohenstein. Also zu Null, boah, das ist schon, ja, und fast so ähnlich hoch war das letzte Spiel, ja?
Und da haben wir beide Weidendorf gesagt. Aber warum haben wir das gesagt, Daniel?
Ja.
Denn ich darf dir kurz sagen, warum wir das gesagt haben, denn wir dachten, wir können den SFC jetzt folgendermaßen nennen, den SFC, wir bauen auf die Jugend Stuttgart. Also wir dachten, vielleicht kommt da ja ein Team, das ähnlich wie die Champions-League-Mannschaft war, plus ein paar Jugendspieler jetzt, dann wäre es eng geworden. Aber dann sehe ich da auf einmal einen Ljubic, dann sehe ich da auf einmal einen aserbaidschanischen Spieler. Also anscheinend hat man dieses wir bauen auf die Jugend Stuttgart eher so als, ich weiß nicht, Jugend in den Raum geworfen.
Ja, ich kenne auch kein weiterer. Also für mich bleibt das Konzept, ich hole Balkankicker und fertig. Also ich sehe da jetzt nichts anderes. Das Argument bleibt aber wie bei Hohenstein oder Jahn. Ist mir egal. Wenn das gute Kicker sind, lass es. Lass es einfach immer vorzugeben, dass ihr da was riesig plant. Ist doch gut. Ja, also wieder gute Balkankicker geholt. Ich glaube auch ein Spieler von den Beton Boys.
Genau. Der Gzacic oder Kacic? Ich weiß gar nicht, wie der jetzt.
Ist er das? Also, ich
denke, wahrscheinlich.
Sein, ne?
Wahrscheinlich.
Und die Höhe, das hat mir völlig umgehauen.
Jekic heißt er, glaube ich. Oder Jekic. Egal.
Ich habe jetzt aufgeschrieben, was meine Erklärung für dieses Ergebnis in diesem Spiel ist. Es vielleicht einfach, dass der SFC echt diese, man nennt das Communitas, also wenn du dich für eine kurze Zeit sehr eng mit Leuten zusammenfindest, das findet zum Beispiel auf Festivals statt, dann hast du so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, weil du in einer ganz schnellen Zeit irgendwie zusammen, wir sind alle in diesem selben Schicksal hier, es läuft sowieso nicht so gut, wir können nur geben, was wir können, kein Druck, ja, so spielt. Und auf der anderen Seite, weil Imdorf mit diesem seit Monaten geplanten Kader richtig viel Druck, richtig viel Konkurrenzkampf auf allen Positionen. Vielleicht das, dieser Druck gegen dieses lockere Communitas, dieses, hey, wir sind hier aus dem Nichts, so wie damals Dänemark, 92 EM, aus dem Urlaub geholt. Das war doch hier auch, hier sind ein paar Spieler, ein paar Transfers fertig. Kann es das sein? Ich weiß es nicht, dass das
kann
dieses Ergebnis erklärt.
kann auch ein. Ja, kann Einfluss haben. Also ich meine zu wissen oder gehört zu haben, dass Weilendorf jetzt auch erst, ich glaube, es erst seit 4 Wochen trainiert oder so. Also jetzt auch nicht keine große Vorbereitung hatte. Bla bla, zählt in dem Spiel einfach nicht. Du musst einfach liefern in dem Spiel. Mit dem Kader vor allem. Also du hast ja echt einen Kader jetzt zusammengebaut. Du hast ja die halbe Stuttgarter FC-Mannschaft. Da hast du den Akt jetzt dazu geholt. Also insgesamt hätte man eigentlich mit mehr rechnen müssen. Aber kommen wir auf den Punkt. Ich fand den TSV taktisch wirklich, wirklich richtig schlecht. Taktisch sowas von schlecht. Also sorry, das war halt auch ein guter Gegner, der taktisch richtig, richtig gut war. Wie im ersten Spiel letztes Jahr der SFC gegen Hohenstein, diesmal gegen den TSV. Wunderbar die Defensive abgestimmt, dieses einseitige, eindimensionale Ala-Spiel des TSVs, der dann auch in erster Linie immer nur Bosinovic gesucht hat. Übrigens Bosinovic dann vom neuen Spieler, der vom MCA gekommen ist, von Ljubic, mehr oder weniger komplett ausgeschaltet. Komplett, also hat gar
Ja, ich
nichts
habe keine
gemacht.
Lust gehabt. Wir wissen ja, wenn Bosinovic keine Lust hat,
Keinen
weil
Bock
wenn es
hat.
nicht läuft,
Ja. Genau.
dann kannst du ihn gar nicht bringen. Also da hätte man ihn schon runternehmen müssen von Anfang an.
Ja, hat sich ja selbst
Hat
runtergenommen,
Ak
damit
denn
er
gespielt?
wohnt.
Ich konnte den Livestream nicht schauen, weil
Ja,
ich mit den
Ackert
Kindern
hat
unterwegs war.
gespielt, die haben alle gespielt.
Okay.
Aber er kam nicht zum Zug. Er wirkte noch ein bisschen so fremd in dem Spiel. Ich fand einfach, das Spiel war so eindimensional von TSV. Die hatten nur zwei Lösungen. Entweder ich breche mit einer Ala durch. Dann war aber, das meine ich mit der Defensive, gut eingestellt, weil dann waren sie auf dem spitzen Winkel vor Aksentjevic. Das meine ich mit dieser Abstimmung. Auf den Ala schieben, damit sie halt nicht zu Bosinovic spielen. Ja, das war wichtig. Bosinovic rausnehmen. Und wenn sie Bosinovic anspielen, haben sie sofort kompakt gemacht. Ljubic war mega heiß. Hat er gar nicht zum Zug kommen lassen. Und das meine ich. Also, das reicht nicht. Diese fehlende Diversität reicht taktisch nicht. Wenn du so, das ist, wie hat Ibrahimovic damals gesagt, wenn du solche Spieler hast, die echt wie Ferraris sind, dann kannst du die nicht fahren wie ein Fiat. Das ist einfach so. Die haben
Könnte
gespielt wie
sein.
ein Fiat. So ist das einfach. Und du hast einfach so krasse Spieler und spielst so einseitig. Keine wirklichen Zweier- oder Dreier-Taktiken. Das war einfach ganz schwach. Aber lass mal zu den Toren kommen, weil da habe ich mir auch gedacht, ich habe ja gerade gesagt, Penzberg war die eine Mannschaft, die richtig schlecht verteidigt hat. Die zweite Mannschaft an diesem Spieltag, die ganz, ganz, also Wacker hast du gerade genannt, aber für mich so richtig unter dem Potenzial verteidigt hat, war der TSV. Kontertore kassiert, erstes Tor, total pomadiges Zurückspazieren bei Weilimdorf. Bosinovic ist nur gegangen
Ja, der
und
flaniert
dann,
wieder.
ja,
Wenn er schon wieder in dieses Flanieren
flaniert wieder.
reinkommt, ne?
Genau. Weil,
Ja.
ja, und dann der andere trabt einfach zurück. Man weiß, und was mir ganz wichtig ist, man weiß bei Weilimdorf wahrscheinlich anscheinend immer noch nicht, wie man im Zusammenspiel von Verteidigern und Torwart einen Konter verteidigt. Also es hätte die Situation noch retten können sogar, wenn zwei nicht mit zurückkommen. Aber ich fand die Taktik insgesamt von Weilimdorf auch defensiv sowas nicht zu verteidigen zu kommen, das ist einfach zu unterkomplex, vereinfacht gesagt. Also wenn du so ein Spielerpotenzial hast und dann nicht mal einen Konter verteidigen kannst.
Ja, auch die
Sorry.
Varianz. Wie war das denn? Also, wir reden ja immer wieder darüber, dass man im Spiel auch mal taktische
Ja.
Varianz testet. Mal 4-0, mal 3-1, mal hoch, mal tief. Einfach zu schauen, was geht. Ich habe das Gefühl
Das.
gehabt von den Szenen, von den Highlight-Szenen, dass Weilendorf überhaupt nichts probiert hat.
Ich
Wie
fand.
war das im Livestream? Hast du was gesehen?
Ja, ich fand, das war wirklich durch diese Gegentore, die durch die Konter vor allem kamen, hat man kopflos agiert. Und das meine ich eben. Man hat irgendwie keine taktischen Vorgaben gehabt, die wirklich eine Varianz reinbekommen. Also bekommen die es. Allerdings, ich muss auch eins sagen, der SFC hat denen wirklich den Zahn gezogen. Die haben schön erstmal tief und dann sind sie aber auch im richtigen Moment nach vorne gegangen, wie beim 2-0. Da pressen sie gut. Punkt 1, Ljubic als Fixo nimmt Bosinovic als Anspielstation komplett raus, weil er vor ihm steht und somit also das Pressing ermöglicht. Der Ball kann nicht lang gespielt werden. Ja, und die Anspielstation fehlt, wird tot gemacht. Und Weilendorf kriegt es nicht hin, die hohe Verteidigung vom SFC über Fixo und Ala-Spieler auszuhebeln. Das war nämlich eigentlich recht gut möglich. Also da gab es ganz offensichtliche Lösungen bei dem Gegentor. Ja, aber es wird nicht genutzt, sondern dann wird am Sechser schön 1 versus 1 gespielt und dann macht der SFC das eiskalt. 2-0. Das wirkte wirklich so, wirklich jeder Schuss ein Treffer in dem Moment. Na, 3-0, wieder ein Konter. Entschuldigung, dann
Ja,
kannst du
sag mal.
weitermachen, Ton. 3-0, wieder ein Konter. Was macht Vukovic da im Tor, dachte ich mir. Ja?
Das war mein
Also
Punkt
richtig
gerade.
schwach.
Den wollte ich
Okay, dann
gerade
kannst du,
einbringen.
mach mal weiter. Was hat Vukovic beim 3-0 gemacht? Erzähl mir
Generell
das mal
üble
kurz.
Stellungsfehler. Generell, also für mich auch hier, ich habe hier noch einen Stichpunkt. Vukovic-Tor, üble Stellungsfehler steht hier. Mehrfach durch die Beine, steht immer in der Mitte vom Strafraum. Ganz oft weiß, steht er genau da, wo er nicht stehen sollte, im Nirvana. Ja, der soll entweder auf der Linie oder am Sechser stehen. War nicht der Fall. Für mich auch ein großer Beitrag zur Niederlage. Vukovic war nicht fit, war nicht auf der Höhe. Pless hätte vielleicht einiges besser gemacht, man weiß es nicht. Ich denke schon, dass er es besser gemacht hätte, so rum. Also, das hat mich, Vukovic hat mich da überhaupt nicht überzeugt und das war auch ein Punkt. Auf der anderen Seite hast du Aksentewicz. Ja,
Ja,
ich meine, das waren auch
das sind
gute Schüsse, aber auch Mitschewski einmal. Boah, was war das für eine Granate da in das Netz gesemmelt? Auch dann Söser. Macht dann, da lässt er auch mal so eine Bombe los aus dem Nichts da mit der Picke. Er war gar Aksentewicz so einmal den Arm gehoben wie der Schaffner. Okay, drin. Aber geil, er hechtet sich aber auch nicht rum wie so viele Keeper, die dann auf einmal fliegen, gefühlte, die fliegen ja teilweise hoch auf die Tribüne gefühlt. Ja, so hochfliegen die und drehen sich fünfmal. Aber Aksentewicz Arm hoch, ja gut, konnte ich halten. Ja,
Ja, man muss sagen,
waren
in diesem
geile
Spiel,
Hütten dabei.
ja, war geil. Und Vukovic aber in diesem Spiel echt, wenn man das vergleicht mit Aksentewicz, ich will nicht sagen, zwei Ligen schlechter, aber es wirkte echt, als würde er wirklich deutlich unter dem Niveau von Aksentewicz spielen, weil auch bei weiteren Toren, also komm, wir können springen, es waren so viele Tore, aber wieder ein Konter beim 5-0 und da kriegt er so einen Schuss von Djindic, glaube ich, aus dem Halbfeld ins kurze Eck. Da denke ich auch so, warum kriegt der diese haltbaren Dinger rein? So, also das ist wirklich zwei Klassen schlechter als das, was Aksentewicz abliefert. Und so ein Torwart, also mit dieser Leistung, hilft dir dann auch nicht weiter gegen ein so heißes Team wie den SFC, der dich einfach eiskalt auskontert. Das geht einfach nicht. Na, also, die waren taktisch offensiv schwach, defensiv können sie keine Konter verteidigen. Ich bin echt enttäuscht, weil diese Mannschaft, die mit Ferraris ausgestattet ist, spielt wie ein Fiat. So ist das einfach. Da bin ich echt enttäuscht und es macht mich schon fast nicht sauer, auch nicht wütend, aber es macht mich so enttäuscht, weil ich einfach guten Futsal sehen will und ich dachte, es wird ein geiles Spiel, aber das geile Spiel hat der SFC gemacht und die bei dem Dorfer haben einfach den Fiat gespielt. Werden natürlich nächste Woche wahrscheinlich gegen den MCA ihren ersten Dreier sammeln, schön und gut, aber ja, solche Topspiele, da willst du sie sehen und ja, das war einfach Fiat Futsal und leider kein Ferrari Futsal. Den hat der SFC gezeigt. Na, genau.
Aber man kann Glückwunsch, mich freut das,
Ja,
dass man da jetzt
Wahnsinn.
stabil ist. Ich hatte ja schon echt Bauchweh, dass das so ein 2 des 1894 wird. Gerade auch, weil der Sponsor ja stark im Baugewerbe aktiv ist und das Baugewerbe nicht läuft. Muss nicht jetzt anscheinend ihn betreffen, ist ja je nachdem, was man dort macht. Aber das waren ja wirklich so Auflösungserscheinungen und bin deshalb total froh, dass das jetzt anscheinend so ein stabiles Niveau erreicht hat. Dass man da so einen Kader hat. Und das macht einen erstmal aus Gesamtsicht der
Ja.
Liga glücklich, dass das also
Ja.
diese Saison erstmal Stand heute kein 1894 zu sehen ist.
Ja, das ist schon mal
Ja, das
gut.
weiß man nie, was passiert, aber Stand jetzt geht's. Vielleicht noch kurze Diskussion, bevor wir dann ja auch zum Ende kommen. Schah Arena waren jetzt 200 Zuschauer dort. Schön, also weiterhin 200 Mann beim Futsal ist immer besser als nichts, aber es war das Topspiel schon fast der Saison. Es waren die beiden Stuttgarter Mannschaften, also es war das spielerisch Topspiel. Es war das Topspiel in Stuttgart, das Lokalderby. Das war eine gute Zeit. 200 Zuschauer ist nicht viel. Also ist
Und
leider okay, aber keine Entwicklung.
ein Faktor noch, der im Live-Spiel zum Tragen kam, den muss ich noch äußern. Und warum ich den TSV irgendwie, am Anfang der Saison macht er sich nicht sympathisch irgendwie. Letzte Saison auch nicht. Einerseits dieses pomadige Defensivspiel, dann dieses Fiat-Futsal-Ding. Einfach nicht Potenzial, auch nicht kämpfen irgendwie. Und dann noch die Zuschauer, die laut dem Kommentator schon 5 Minuten vor Schluss sind, die TSV-Fans haben die Halle verlassen. Das finde ich,
Im
also ganz ehrlich,
Fußball.
ja, ich nenne ihn, da könnte ich jetzt sagen, ist der TSV, We only stay when we're winning, Weilendorf. Oder sing, kennst du diese englischen Gesänge, You only sing when you're winning? Und
Ja,
hier,
klar.
you only stay when you're winning. Also, das ist auch, also die Mannschaft unterstützen nicht mehr, nur weil, oder weil sie mit den Schiedsrichtern nicht zufrieden sind, weil da war mal ein Handspiel, das war auch okay, hätte man vielleicht geben können vor dem letzten Gegentor. Aber auch der Flying, das war so schwach gespielt, der Flying insgesamt. Da hätte mehr bei rumkommen können. Aber gut, es wollte nicht sein an diesem Tag. An diesem Tag wollte nur Fiat Futsal rauskommen und kein Ferrari Futsal. Ich hoffe, dass der TSV mit dem neuen Trainer, der dann von der ukrainischen
Das hast du voll
U19
meine
erst.
Diskussion zur Scharena abgewürgt. Ey,
Ach, sorry.
das hast du
Ja,
mich ganz
Scharnier.
clever wegdiskutiert davon.
Ja,
Denn ich wollte eigentlich noch mal deine Meinung dazu hören,
was denn
wenn es die
nochmal?
Option gibt, die Scharena nicht zu nehmen. Also, das ist ja immer auch eine Frage, wie auch wir damals mit dem Castello, hat man eine andere Halle lieber anders ausweichen, wenn man die Scharena eben nicht so voll bekommt, weil so sieht die
Ja.
nice aus, ist eine Mega-Halle, aber dann wie im Castello, 200 Zuschauer in dieser Halle wirkt halt nach nichts. Es wirkt leer. Es
Ja.
ist
Ja,
halt
dann aber, da
seelenlos.
muss ich auch mal sagen, dann brauchen wir aber eine Halle, die kleiner ist und wo du auch mal die Zuschauer siehst, wenn damit die Ränge voller sind, weil ich finde die Hallen, wo du nur die Hallenwand siehst, jetzt auch nicht höchst attraktiv. Dann ist mir schon fast lieber, so eine Scharena zu haben, die vielleicht von Ambiente geiler wirkt, als so eine Halle mit, wo ich nur die Hallenwand sehe. Das ist ich finde so ein Zwiespalt. Ich finde eigentlich die Scharena von der Optik, auch mit diesem glänzenden Parkett. Das ist einfach Zucker. Ich finde, das wirkt so schön nach Futsal. Eine richtig schöne Halle. Ja, mich hat es jetzt nicht enorm gestört, dass so wenige Zuschauer da waren. Ich weiß, ein Zuschauer, der aus Weidendorf, der wurde rausgeschmissen vom Schiedsrichter. Ich glaube, daraufhin sind vielleicht auch die anderen rausgegangen,
Ah, stimmt,
weiß
es
ich.
kam auch noch bei uns
Ja.
eine Nachricht, der uns das geschrieben hat, der da kurz informiert
Ja.
hat aus
Aber
der
gut,
Ukraine.
trotzdem ist das ein Unding, falls die
Von
Weidendorfer
Matthias, glaube
Fans da
ich. Grüße
abgehauen
da,
sind.
ja.
Das zeigt einfach, dass sie da anscheinend auch ein bisschen mehr Demut brauchen. Zeigt aber auch dieses Kopfkino, was dann sich bei den Spielern, weil du kannst halt auch mal hinten liegen oder auch mal höher hinten liegen, aber dann brauchst du nicht so kopflos
Ja.
weiterspielen. Also es ist anscheinend wieder ein kleines Kopfproblem am Anfang bei Weidendorf, auf der Tribüne und auf dem Platz. Von daher hoffen wir, dass sich das bessert und der Ferrari endlich
Ja.
Gas gibt.
Wir
Genau.
kommen übrigens auch wieder ins Castello, aber nur für ein, drei Spiele die Saison. Man hat uns dann doch irgendwie noch ein paar Plätze gegeben, weil man dann doch schlechtes Gewissen hatte. Anscheinend konnten wir dann doch noch einige Spiele jetzt im Castello austragen.
Ja, schön.
Haben wir jetzt auch eigentlich nur gemacht, weil die Comenius, wo wir eigentlich sind, ist eigentlich eine bessere Halle für die Größe. Das ist genauso, einfach passen maximal 500 Zuschauer rein, so aufgebaut wie so ein bisschen die Wandsbeker, nur ohne Seiten. Aber so von, du hast eine Gegentribüne und so zum Stehen und eine Haupttribüne zum Sitzen. Aber ja, wir müssen hier alles neu vor Ort irgendwie organisatorisch dann einbauen. Und klar, wenn du dann das Castello einfach nur nimmst, weil du alles kennst und weißt, wo was steht, wo was hin muss, wie was läuft, dann hilft dir das im Ehrenamt einfach auch mehr,
Ja.
als dann in diese andere Halle zu gehen, wo wir logistisch halt alles rankarren müssen. Wird auch
Ja.
spannend. Aber wir sind deshalb jetzt noch mal im nächsten Spiel dann im Castello.
Ja, schön. Dann habt ihr noch ein bisschen Gewöhnungszeit,
Ja.
bis ihr da in die Comenius müsst. Ja, schön. Aber dann spielt der SFC ja dann im Castello gegen euch. Und bin gespannt, wie Stuttgart dann bei euch auftritt, ob es wieder so eine ordentliche, krasse Leistung gibt, wie jetzt gegen Weilimdorf. Weil da haben sie den Weilendorf an den Zahn ordentlich gezogen, muss man einfach sagen. Aber liebe Weilendorfer, nehmt die Kritik nicht persönlich. Ihr vom Potenzial seid ihr Ferrari. So ist das Ding. Vom Potenzial habt ihr Ferrari. Ihr müsst jetzt nur den Ferrari fahren lernen anscheinend. Und mit dem neuen Trainer aus der Ukraine könnte da doch dann demnächst was gehen. Denn der kommt ja demnächst, habe ich gehört.
Ja, dann haben wir, glaube ich, gut diskutiert, sind froh, dass die Bundesliga läuft. Da kommt einfach wieder ein bisschen Futsal-Feeling auf in den niederen Ligern. Ich habe mal durchgezählt. Wir haben zumindest bei den Ligen, die bisher im DFB-Netz sind, nicht weniger Teams, aber auch nicht mehr. Und unsere Statistik, die wir machen, ist immer im Februar. Das heißt, wenn wir jetzt
Bin mal
kein
gespannt.
Wachstum haben, haben wir im Februar auf jeden Fall Verlust. Weil dann melden sich immer Teams ab.
Genau. Also wir könnten die eigentlich schon im Oktober machen oder im November, aber Februar halt einen Jahresrückblick dann auch mit den
Genau,
Zahlen.
wir haben ja mal rückwärts eben angefangen, 2011, warum auch immer im Februar das zu machen.
Ja.
Und dann wurden halt immer die Teams, die im Februar oder im Februar eigentlich, dann schon abgemeldet sind, sich zurückgezogen haben, dann abgezogen, logischerweise. Und ja, deshalb müssen wir schauen. Deshalb bin ich umso erfreuter, dass erstmal die Bundesliga da ist. Das zieht uns auch im Podcast wieder mit rein. Ohne Bundesliga würden wir nicht hier sitzen, glaube ich.
Genau. Ja, also.
Also Bundesliga jetzt ist nicht auf jeden hier Fall sofort.
Ein wichtiger Futsal-Alltag ist das. Mhm. Also im Jahr haben die Podcasts auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den Regionalligen, muss ich sagen. Aber mit der Bundesliga hat man einfach jetzt auch eine wirkliche Grundlage, mal gemeinsam auch mit den Leuten da draußen die gleichen Bilder zu beobachten, die man sieht, und dann dazu eine Analyse zu geben. Und wir kümmern uns ja auch neben dem Unterhaltsamen, glaube ich, auch immer auch inhaltlich da mal eine Reflexion zu geben. Und wir äußern Kritik, wie wir merken. Denn wir wollen besseren Futsal sehen. Wir wollen einfach auch mit unserer Kritik dazu beihelfen und beisteuern, dass wir besseren Futsal kriegen. Der ist schon richtig geil von manchen Teams und andere Teams eben noch nicht. So ist es. So, Daniel. Es war mir eine Freude. Ich wünsche allen da draußen noch eine gute Zeit und viel Spaß die Woche und dann am Wochenende mit dem zweiten Spieltag.
Jo. Ciao.